Von meiner Seite nochmal guten Morgen, auch ins Online-Meeting. Ich hoffe, man hört mich gut und nach Adelberg. Ich habe heute wieder das Vorrecht, Gottes Wort aufschlagen und erläutern zu dürfen und möchte damit beginnen, den Abschnitt vorzulesen, nämlich im Titusbrief wieder. Titus Kapitel 2. Ich werde den Abschnitt vorlesen von Vers 1 bis Vers 10, auch wenn dieser nicht gesamt betrachtet wird heute, aber einfach weil er zusammengehört, möchte ich auch ihn zusammen einmal vorlesen. Titusbrief, Kapitel 2, ab Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde und tadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Soweit der Text. Vergangenes Mal hatten wir uns speziell mit dem Vers 1 beschäftigt und dieses Mal werden wir uns speziell mit den Versen 2 bis 4 beschäftigen. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, beziehungsweise ich hatte darüber gesprochen, was es bedeutet, dass Paulus hier schreibt, dass Titus die Menschen auffordern soll, oder dass Titus reden soll, was der gesunden Lehre entspricht. Und wir haben gesehen, es folgen praktische Anweisungen. Das heißt, es gibt ein Leben, das der gesunden Lehre, dem Evangelium, an das wir glauben, entspricht. Entsprechen heißt es, ja, es gehört zusammen. Es geziemt sich, so zu leben, wenn ich das glaube. Es gehört sich, es ergibt sich eine Verantwortung daraus. So wie wenn ich arbeiten gehe, wünsche ich mir einen Lohn, der meiner Arbeit mindestens entspricht. Und wenn ich ein Geschenk bekomme, geziemt es sich, dankbar zu sein. Und ebenso, wenn ich an das Evangelium glaube, geziemt es sich, entspricht es dem, auf die Art und Weise zu leben, wie wir es nun lesen werden. Es fließt daraus und es gehört einfach dazu. Es ergibt sich diese Verantwortung. Wenn wir nun betrachten, was er genau nennt und darüber ein wenig nachdenken, so merken wir, es sind nicht Dinge, die man vielleicht zuerst mit einem geistlichen Leben in Verbindung bringt, das Beten, das Bibellesen, vielleicht das Evangelisieren und Missionieren, das Dienen in der Gemeinde. Diese Dinge sind alle wichtig und gehören auch dazu und sind ebenso unumgänglich. Aber das Erste, beziehungsweise das, was er hier nennt, ist stattdessen die Anweisung zu einem gesunden sozialen Leben, zu einem gesunden sozialen Leben. Und wir lesen auch warum, denn ja, das Thema der Mission wird hier nicht ausgenommen und des Dienstes. Aber wir lesen in Vers 8, sie sollen so leben, er soll gesunde, untadelige Rede haben, Vers 8, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Und der Gegner ist eben der dem Glauben widerspricht, der dem entgegensteht. Und somit ist eben dieses gesunde Leben auch nötig, damit der Dienst möglich ist. Mein Leben unterstützt oder stört entweder das eine oder andere, meinen Dienst. Wenn wir uns noch ein wenig Gedanken darüber machen, über die Gesamtheit der Dinge, die er hier nennt, er spricht zuerst alte Männer an, dann alte Frauen, diese nebenbei bemerkt werden wir heute spezieller betrachten, dann aber junge Frauen und junge Männer und dann auch Knechte. Das heißt, er spricht Menschen in unterschiedlichen Rollen und Lebenssituationen an und gibt Anweisungen in die spezielle Rolle und Lebenssituation. Und auch darüber nachgedacht, ergibt sich unter anderem, dass jede dieser Rollen und Situationen erstens, gerade, aber darüber werden wir beim nächsten Mal kommen, die Geschlechterrolle ist ja heute eine doch umkämpfte, ein umkämpftes Feld. Aber was wir hier lernen ist, Gott hat Idealvorstellungen an die jeweilige Rolle und Situation. Das gilt für die Geschlechter. Das gilt aber auch für den sozialen Status. Er spricht zu Knechten, also zu Sklaven in damaliger Zeit. Und das gilt auch für das Alter. Es gibt ein Ideal für die jeweilige Rolle, das von Gott gegeben ist und nicht Menschen ausgedacht ist. Es zeigt aber auch auf der anderen Seite, jede dieser Rollen und jede dieser Situationen, in jede hat Gott Anweisungen gegeben und so birgt jede Situation das Potenzial, Gott darin zu ehren. Das heißt, anders gesagt, für keine dieser Situationen und Rollen gibt es irgendeinen Grund, sich dafür zu schämen oder sich als weniger wert zu empfinden. Weder der Mann noch die Frau braucht in seiner Rolle unzufrieden sein oder sich zu schämen. Weder der Alte noch der Junge braucht in seiner Rolle unzufrieden zu sein. Ebenso weder der Niedergestellte oder der Höhergestellte, der Knecht oder der Herr. Und das können wir, wenn wir jetzt die Bibel nach diesem Thema durchforschen würden, was wir jetzt nicht tun, in jede andere Lebenslage weiterführen. Ob Single oder verheiratet, ob krank oder gesund, in jeder Situation, jede Situation ist von Gott gegeben und in jeder kann der Herr auf seine Weise verherrlicht werden und man kann zufrieden sein in seiner Situation. Und in unseren Versen heute, den Versen 2 bis 4, werden speziell alte Menschen angesprochen. Auch hier kann gesagt werden, mir scheint, ich war noch nie alt, ich kann mich nicht in das Lebensgefühl alter Menschen hineinversetzen, aber die breit angesetzte Werbung für Anti-Aging-Cremes und dergleichen zeigt, dass Alter heutzutage nicht unbedingt das Ideal ist. Ja, wird das Alter nicht mehr so gewürdigt wie in vergangenen Zeiten. Das Jugend gilt als Ideal mit Kraft und Möglichkeiten. Aber auch für alte Menschen hat Gott einen Plan. Auch alte Menschen haben ihren Platz in Gottes Plan, in der Gemeinde und haben ihre ganz spezielle Aufgabe und ihre ganz speziellen Anweisungen, wie sie Gott ehren können und sollen. Und das werden wir heute betrachten. Natürlich stellt sich jetzt zuerst mal die Frage, was bedeutet denn eigentlich alt? Wann bin ich denn alt? Und ich könnte jetzt vielleicht auch einfach sagen, ab 30 und dann würden mir umso mehr Leute zuhören müssen, aber das sind wahrscheinlich eher die jungen Männer dann noch. Gibt natürlich keine klare Grenze. Man könnte jetzt anführen, in Philemon 9 nennt sich Paulus alt und dort wird er so um die 60 gewesen sein. Das gibt vielleicht so eine grobe Stoßrichtung, aber ja, doch, auch wenn man es immer heißt, man ist nur so alt, wie man sich fühlt, ich gehe davon aus, jeder weiß im tiefsten Herzen, wann er als eher alt als jung zu rechnen ist. Und deshalb fahren wir an dieser Stelle nun einfach fort. Vertrauen darauf, dass der Geist die ansprechen wird, die angesprochen sein sollen. Aber genauso sollen auch natürlich die Jungen dabei aufmerksam sein und zuhören. Einerseits, weil es auch darum gehen wird, wie man sich dem Alter gegenüber zu verhalten hat. Und auf der anderen Seite, die Dinge, die hier dem alten Menschen gegenüber genannt werden, wie sie sein sollen, die wird man ja nicht auf einmal im Alter, sondern man wird das über das Leben. Und so kann sich auch jeder Junge fragen, steuere ich darauf zu, auf diese Wesenseigenheiten? Vielleicht habe ich sie noch nicht zum vollen Ausmaß zur Entfaltung gebracht, aber steuere ich darauf zu? Ja. Beginnen wir nun aber die Beschreibung. Vers 2, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Das erste, was genannt wird, nüchtern, möchte ich zusammen behandeln mit dem besonnen sein, weil diese doch sehr ähnlich vom Inhalt sind. Das eine hat eine vielleicht etwas andere Gewichtung als das andere. Nüchtern sein, ja, bedeutet eigentlich wörtlich genauso wie im Deutschen nicht unter Alkoholeinfluss stehen. Ja, das bedeutet im Griechischen genauso nüchtern. Übertragen kann man dann aber auch nennen, einfach bei Verstand sein, bei Besinnung sein. Besonnen wiederum beschreibt es, dass man nicht nur bei Verstand ist, sondern ihn auch gebraucht, dass man nachdenkt, dass man bedacht ist, dass man überlegt. Nüchtern, besonnen beschreibt gemeinsam doch eine Wesensart. Und zu Beginn, bevor wir das betrachten, möchte ich auch darauf hinweisen, diese Dinge sind doch im folgenden Text die beherrschenden Attribute, die Paulus und damit auch Gott selbst nicht nur von Alten, sondern von allen Menschen erwartet. Das sehen wir nämlich, dass es immer häufiger vorkommt. In Vers 4 heißt es dann, damit sie, also die alten Frauen, die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch häuslich. Auch junge Frauen wird extra genannt, sie sollen besonnen sein. Bei den jungen Männern steht sogar nur, gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Das ist scheinbar das, was bei uns am meisten Not tut. Und ebenso wird auch dann im folgenden Abschnitt, in Vers 12, ich lese 11 und 12, das als Gesamtheit für die Beschreibung des geistlichen Lebens genannt. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Besonnen und nüchtern zu sein, scheint Gott besonders am Herzen zu liegen. Dass wir besonnen und nüchtern sind. Und zwar bei jeder Alters- und Personengruppe. Nun, was heißt nüchtern sein? Wie gesagt, es heißt in erster Linie nicht unter Alkoholeinfluss stehend. Die Übertragung NEÜ gibt es wieder mit sachlich sein. Sachlich, bei Verstand sein könnte man im übertragenen Sinne nennen. Nehmen wir uns aber doch zur Veranschaulichung die wörtliche Bedeutung des Betrunkensein. Ja? Wie ist ein Mensch, der betrunken ist? Nun, er ist garantiert nicht sachlich und bei Verstand. Er ist unbeherrscht, er hat Emotionen nicht richtig unter Kontrolle, Taten nicht richtig unter Kontrolle, hat kein klares Urteilsvermögen mehr, macht sich deshalb lächerlich, macht dumme Sachen. So ist jemand, der betrunken ist. Er ist fremdgesteuert dazu vom Alkohol. Er steht unter Einfluss und kann darum nicht klar urteilen. Und wenn wir uns das nehmen, das bedeutet nicht nüchtern sein, heißt natürlich auf der anderen Seite, nüchtern sein bedeutet, Gedanken, Gefühle, Worte und Taten im Griff zu haben, sich im Griff zu haben und fähig sein, ein weises Urteil zu fällen. Und um dem noch tiefer auf den Grund zu gehen, möchte ich mit euch betrachten, was kann uns denn außer Alkohol noch die Nüchternheit nehmen? Was nimmt uns ja das umsichtige Denken? Was gibt uns vielleicht einen Tunnelblick? Was steuert uns fremd? Das erste, was ich nennen möchte, ist Emotionen. Wer sich von Emotionen, zum Beispiel Zorn, kontrollieren lässt, handelt nicht mehr nüchtern, ist nicht mehr fähig zu einem klaren Urteil. Dafür ein Beispiel, Sprüche 14, Vers 17. In den Sprüchen wird Zorn und Zornmütigkeit häufig als großer Laster beschrieben. In Sprüche 14, Vers 17 steht, ein Jähzorniger handelt töricht und ein Mensch, der Böses plant, macht sich verhasst. Jähzorn macht unnüchtig, nüchtern und verleitet zu törichtem Verhalten. Eine andere Sache wären zum Beispiel Begierden. Ich will etwas und das erzeugt einen Tunnelblick, dass ich nicht mehr fähig bin abzuschätzen, ob überhaupt richtig ist, was ich bereit bin zu tun, um es zu erlangen. Emotionen, Begierden. Eine weitere Sache, Hochmut und Stolz machen uns unnüchtern, rauben uns das klare Urteilsvermögen und bringen deshalb auch nach den Sprüchen zu Fall. Hochmut kommt vor dem Fall, ist nicht nur ein Sprichwort im Volksmund, sondern stammt letztlich aus der Bibel. Ein Beispiel dafür in 2. Chronik 25, 19, wo Hochmut einen König Judas zu Fall brachte. Es geht um den König Amasja und dieser will den König Nordisraels angreifen und dieser erwidert ihm: Du aber denkst daran, dass du die Edomiter geschlagen hast und dein Herz verführt dich zum Stolz. Das Herz verführt ihn zum Stolz. Bleibe du jetzt daheim, warum willst du das Unheil herausfordern, dass du zu Fall kommst und Juda mit dir? Aber Amasja wollte nicht hören, denn es war von Gott so gefügt, um sie in die Hand der Feinde zu geben, weil sie die Götter der Edomiter gesucht hatten. Da zog Joas, der König von Israel, herauf und sie sahen sich ins Angesicht, er und Amasja, der König von Juda, bei Bet-Shemesh, das zu Juda gehört, aber Juda wurde vor Israel geschlagen, so dass jeder in sein Zelt floh. Der Hochmut, weil er zuvor etwas Großes erreicht hatte, macht ihn unnüchtern, ließ ihn nicht erkennen, dass er nicht fähig ist, diesen Feind zu besiegen und trieb ihn damit ins Verderben. Das bringt Unnüchternheit. Unnüchternheit führt uns dazu, törichte Dinge zu tun, die uns zur Sünde werden und die uns ins Verderben führen. Aber ein paar andere Dinge möchte ich noch nennen, das auch an dieser Stelle interessant ist. Ja, in weiten Teilen der Christenheit ist Nüchternheit nicht unbedingt ein Ideal. Denn wenn wir uns weite Teile der Charismatik bzw. der christlichen Mystik, habe ich es mir jetzt schon genannt, betrachten, wird eher als Ideal genommen, eben sich treiben zu lassen, gerade von Emotionen und von Eindrücken und so weiter. Aber hier sehen wir, ich möchte mich nicht völlig in dieses Thema vertiefen, aber falls jemand damit ringt oder darüber nachdenkt, sehen wir einfach in diesen Versen, die wir hier haben, Gott will von uns, dass wir denken. Denken ist nichts Schlechtes. Denken ist gut. Gott hat uns einen Verstand gegeben und er tritt uns entgegen mit Texten, die wir verstehen müssen, über die wir nachdenken müssen. Und somit fordert er auch von uns, zu denken, zu urteilen. Im Gegensatz dazu steht als Extrem der Pastor Yongki Cho aus Südkorea, der einmal gesagt haben soll über die Bibel, er wartet auf den Tag, wann die Menschen endlich anfangen, aufzuhören zu versuchen, dieses Buch zu verstehen, sondern ihm einfach nicht zu glauben. Das ist Mystik, das hat nichts mit Besonnenheit zu tun. Auf der anderen Seite ist aber auch, um hier jetzt nicht in eine falsche Richtung zu driften, Unglaube ist genauso unbesonnen. Dinge, die für die Welt unbesonnen erscheinen, sind für einen Christen besonnen, weil der Christ sich eben auch Gott in sein Denken und sein Urteilen mit einbezieht. Zu vertrauen, dass Gott tun wird, was er gesagt hat, dass er tun wird, ist nicht töricht oder unbesonnen, ist nicht unnüchtern. Es ist nicht unnüchtern, wenn ein Missionar auf Gott vertraut und ohne festes Einkommen in die Mission geht, weil er eben auf Gott vertraut. Er macht es nicht aus Torheit heraus. Genauso die Zeit in Deutschland und England, als viele Männer wie Georg Müller eben auch ohne festes Einkommen Waisenhäuser und dergleichen aufrichteten. Es war nicht unweise oder unnüchtern, es war einfach auf Gott vertraut, Gott in sein Urteil mit einbezogen. Und das Letzte, was ich nennen möchte, was unnüchtern macht, ist Temperament und Übereifer. Und das möchte ich vielleicht gerade in unsere Welt abgeben, wo speziell in politischen Dingen ein starker Übereifer immer mehr Überhand nimmt in der Welt. Und auch da man sich mitreißen lassen kann, egal nun in welche Richtung, und auch in unnüchterne Urteile verfallen kann. Auch hier ist es wichtig, ein nüchternes, gottgefälliges Urteil zu fällen. Nüchternheit, eine Sache, die Gott wichtig ist, eine Sache, die auch, wie wir es gelesen haben, die einfach der gesunden Lehre entspricht. Denn Gott gibt uns Worte, die wir verstehen sollen. Gott gibt uns einen Verstand, den wir gebrauchen sollen. Und ebenso auch der Lehre, dass wir von Natur aus eigentlich sündig sind und darum alle Zeit versucht sind, falsche Urteile zu fällen. Darum sind wir umso mehr aufgefordert, nüchtern und besonnen zu denken. Aber hier kommen wir darauf zurück, dass wir uns hier eigentlich speziell mit älteren Menschen beschäftigen. An Junge wird es auch gerichtet, aber eben auch an Ältere. Warum wird es speziell bei Älteren genannt? Nun, John MacArthur sagt dazu in seiner Botschaft über diesen Text, alte Menschen haben gelernt, nüchtern zu sein. Sie haben gelernt, was Wert hat, weil sie es gesehen haben. Ja, Menschen, die älter sind, haben einfach schon häufiger erlebt, was es bringt, sich dem Zorn hinzugeben, sich in Begierden hinzugeben, aufgrund von Stolz zu fallen oder in anderen Weisen darunter zu leiden, unnüchtern gewesen zu sein. Alte Menschen sollten und haben es auch in der Regel in ihrem Leben gelernt, nüchtern zu sein. Aber das ist eben auch damit eure Aufgabe. Denn ja, ihr habt es gelernt und gesehen und wir nicht. Ihr müsst es uns sagen, was nüchtern ist. Ihr müsst, und darüber werden wir auch noch mehr nachdenken, eine Hauptaufgabe der Älteren in der Gemeinde Gottes ist es, ein Vorbild für die Jüngeren zu sein. Gerade diese Dinge, die wir nicht vielleicht wissen könnten, aber es einfach nicht sehen, uns mitzuteilen. Besonnen und nüchtern zu urteilen. Und auf der anderen Seite, ja, wird auch nicht umsonst darum, dem Alter, ja, ich sage jetzt mal so, nicht umsonst wird selbst in der Welt kein 30-jähriger Präsident, zumindest in der Vergangenheit nicht, weil eben diese Besonnenheit dann auch dazu dienen soll, in Positionen, in denen einfach Urteilen gefordert ist, diese Besonnenheit auch auszuleben. Und auch im Alten Testament und im Neuen Testament ist viel von Ältesten die Rede. Wir wissen, das bezieht sich nicht allein auf das Alter, aber es gibt doch einen Hinweis darauf, dass das Alter eben besonders auch qualifiziert, im besten Falle, für ein Leitungsamt. Ich möchte aber noch eine andere Sache vorsichtig ansprechen, warum das vielleicht speziell auch zu alten Leuten gesagt werden sollte, und möchte dafür zur Unterstützung Prediger 12 aufschlagen. Prediger Kapitel 12. Dort spricht ein alter Mann zu jungen Menschen und schreibt, Prediger 12 ab Vers 1, und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen, die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Also er beschreibt das Alter als eine Zeit, die ja beschwerlich ist. Und das wird nun im Weiteren auf bildliche Art und Weise dargestellt, wenn er schreibt, ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne sich verfinstern und die Wolken und der Regen wiederkehren. Zu der Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und die Müllerinnen aufhören zu arbeiten, weil sie wenige geworden sind. Und wenn trübe werden, die aus dem Fenster schauen, wenn die Türen zur Straße hin geschlossen werden, das Klappern der Mühle leiser wird, wenn man aufsteht beim Vogelgezwitscher und gedämpft werden die Töchter des Gesangs, wenn man sich auch vor jeder Anhöhe fürchtet und Schrecknis auf dem Weg sieht, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich mühsam fortschleppt und die Kaper versagt, denn der Mensch geht in sein ewiges Haus und die Trauernden gehen auf der Gasse umher, ehe die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug an der Quelle zerbricht und das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Also auch der Tod, der nun mitbeschrieben wird und zuvor eben das Alter, und das sind eben bildliche Darstellungen für die Leiden und Lasten zuerst, mit dem Finsternen, mit dem Verfinstern und den Wolken, so das Bild einer trüben Stimmung. Ja, die Hüter des Hauses werden oft als die Arme ausgelegt, die Zittern, die Starken, die sich krümmen, werden in der Regel als die Beine gewertet, die sich krümmen und auch nicht mehr fähig sind, so viel zu tragen wie früher. Die Müllerinnen gelten allgemein als die Zähne und so geht es eben weiter. Und ja, das macht das Leben nicht leichter, sondern schwerer. Und darum, speziell wenn das immer mehr zunimmt, verleitet das auch im Alter eben doch mehr zu Unbesonnenheit. Ja, denn Schwachheit bringt auch dann solches hervor, kitzelt in jedem von uns auch Sünde heraus und somit dennoch einfach diese Aufforderung, diese Besonnenheit dann auch in dieser Zeit zu bewahren, die man über das Leben gelernt hat. Das nächste Attribut, das genannt wird in Titusbrief, zwischen Nüchternheit und Besonnenheit, ist Ehrbarkeit. Ehrbar sollen die alten Männer sein. Nun, zuerst sei aber genannt, dass sie auch geehrt werden sollen. Deshalb sollen sie ehrbar sein. Ich lese 3. Mose 19, Vers 32 einmal, wo es auch als Gebot gegeben wird. 3. Mose, Kapitel 19, Vers 32. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und das Angesicht eines Alten ehren und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Als Gebot. Ja. Das Alter zu ehren ist ein Gebot Gottes und nicht einfach nur eine rein gesellschaftliche Sache. Das Gleiche wird nochmal in den Sprüchen zum Ausdruck gebracht. Sprüche 16, Vers 31. Dort steht, graue Haare sind eine Krone der Ehre. Sie wird erlangt auf dem Weg der Gerechtigkeit. Das Alter ist zu ehren. Das ist ein Gebot an uns Jüngere und auch das müssen wir uns zu Herzen nehmen. Ein anderes Beispiel dafür, das ich noch vorlesen möchte, steht in 1. Timotheus 5, Vers 1. Wenn es heißt, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater und dann Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter und so weiter. Also hier wird zwar dann zum Ausdruck gebracht, ja, ältere Menschen sind auch nicht perfekt, es kann zu Situationen kommen, wo sie ermahnt werden müssen, aber dennoch soll hier ein Unterschied gemacht werden. Sie sollen nicht angefahren werden, sondern ermahnt werden wie ein Vater mit Ehrfurcht, mit Ehrerbietung, mit Respekt. Und ja, das ist eben eine Sache, wo gerade wir Jüngeren uns hinterfragen müssen, inwieweit wir das tun. Auf der anderen Seite, wenn hier die Aufforderung steht, dass die alten Männer ehrbar sein sollen, dann könnte man das vielleicht so ausdrücken, sie sollten es den Jüngeren leicht machen, sie zu ehren. Ja. Denn ja, es kann eben auch sein, wenn sich dann die Älteren einfach nicht ehrwürdig verhalten, dann kann das uns manchmal sehr schwer fallen, wenn eben keinerlei Besonnenheit und so weiter da ist, sondern eher, ja, Trotz und dergleichen, dann fällt es uns nicht einfach manchmal. Und darum von Gottes Wort diese Aufforderung an Ältere, auch wirklich ehrbar zu sein, würdig der Ehre. Klar, wenn das nicht immer der Fall ist, entbindet uns das nicht davor, uns Jüngere, und doch die Aufforderung auch an die Alten, auch ihre Verantwortung zu erfüllen. John MacArthur hat wieder in seiner Predigt gesagt, jeder alte Mann sollte sagen können, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. 1. Korinther 11, Vers 1. Vielleicht nur zur Anmerkung, ich habe mir etwas schwer getan, hier als 25-Jähriger diese Predigt an die Älteren zu halten. Und habe deshalb viel die Predigt von diesem Mann gelesen und auch habe mir vorgenommen, sie viel zu zitieren, einfach um manche Dinge nicht selbst sagen zu müssen. Und vielleicht, dass sie von einem alten Mann dann auch einfach mehr Gewicht haben, wie jetzt von mir, der ich, wie gesagt, leider noch nie alt war. Ehrbarkeit. Wie ist jemand, der ehrbar oder ehrwürdig ist? Er ist nicht in Sünde verstrickt, sondern heilig. Er ist ein Vorbild im Glauben, reich an Lebenserfahrung und dadurch weise geworden. Und es schwingt auch der Gedanke der Ernsthaftigkeit mit, muss man zugestehen. Allerdings soll das nicht mit Humorlosigkeit und Trübsinnigkeit verwechselt werden. Diese Ernsthaftigkeit. Das heißt einfach, man lacht, wenn Lachen dran ist und lacht nicht, wenn es nicht dran ist. Fahren wir aber fort mit der nächsten Anweisung. Gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Gesund. Was heißt gesund? Wir haben schon von der gesunden Lehre gesprochen und diese gesunde Lehre soll dazu führen, auch gesund in diesen Dingen eben zu sein. Und gesund eben, wenn ich körperlich gesund bin, dann heißt das, ich bin nicht geschwächt, ich bin nicht außer Gefecht gesetzt, ich bin handlungsfähig, es ist alles in Ordnung letztlich. Es sind keine groben Mängel vorhanden. Und wiederum schreibt John MacArthur dazu, je kränker der Leib wird, desto gesünder sollte der Geist werden. Zuerst gesund im Glauben. Dazu sei vorweg gesagt, Glaube kann man immer in zwei Arten verstehen. Entweder der Inhalt, also das Geglaubte, oder das Glauben, das subjektive Glauben. Und hier ist davon auszugehen, dass der subjektive Glaube gemeint ist, denn der Glaubensinhalt ist ja schon mit der gesunden Lehre beschrieben. Ja. Wer der gesunden Lehre glaubt, wird auch einen gesunden subjektiven Glauben entwickeln. Und sollte das auch. Wie sieht gesunder Glaube aus? Gesunder Glaube zuallererst zweifelt nicht. Ja. Glaube ist ja letztlich das Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Gesunder Glaube zweifelt nicht an der Lehre, sondern ist mittlerweile wirklich überzeugt und standfest. Zweifelt nicht an der Lehre. Und er zweifelt nicht an Gott. Er hat gelernt, was es heißt, mit Gott zu leben, ihm zu vertrauen und damit nicht zu Schanden zu werden. Darum werfen ihn auch Leiden nicht mehr aus der Bahn. Denn wiederum, das geziemt der gesunden Lehre, denn sie enttäuscht den Gläubigen nicht. Hier ein längeres Zitat von Herrn MacArthur. Sein, das heißt des alten geistlichen Mannes, sein Glaube ist mutig, denn das Glaubensleben hat ihn gelehrt, Gott zu vertrauen. Gott hat sich über viele Jahre als treu erwiesen. In allen Krankenhäusern, auf allen Beerdigungen, in all den Verlusten und Enttäuschungen des Lebens, Gott war treu. Durch alle Sünden und Versuchungen, durch Buße und Neuanfänge, in allem Erforschen der Wahrheit und Anwendung der Bibel, war es immer so, wie Gott es gesagt hat. Und so kann ihm auch geglaubt werden. Zitat Ende. Gesund im Glauben. Als nächstes, gesund in der Liebe sollen sie sein. Gesund in der Liebe. Er hat Gottes Liebe eben durch die gesunde Lehre kennengelernt und auch erlebt. Und liebt deshalb mit derselben Liebe Gott und seine Nächsten. Er weiß, wann Liebe schweigt und wann sie aufdeckt. Er liebt aus Überzeugung, auch unabhängig der Gefühle, einfach Dinge, die auch einfach biblische Liebe kennzeichnen. Wir haben einerseits in 1. Petrus 4 die Aufforderung, dass Liebe zudecken soll und in anderen Punkten, dass man dennoch auch aufdecken soll. Er gelernt hat zu lieben, weiß, wann was dran ist. Und eben in 1. Korinther 13 haben wir das beste Beispiel dafür, ich schlage es kurz auf, dass sich Liebe eben, klar, wir können nicht so tun, als wäre Liebe immer völlig losgelöst von Gefühlen, hoffentlich ist sie das nicht, aber sie steht nicht auf den Gefühlen, sie steht nicht darauf, sie steht auf einem Entschluss. 1. Korinther 13, Abvers 4, die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Das sind Dinge, wenn ihr es merkt, die man tut, nicht die man empfindet. Nicht die Liebe ist alle Zeit auf Wolke 7, die Liebe fühlt sich immer toll, sondern die Liebe tut diese Dinge, auch wenn das Gegenüber sich so verhält, dass es dem eigentlich nicht wert wäre. Wieder ein Zitat dazu. Es ist eine Tragödie des Alters ist es, wenn Menschen lieblos und bitter und selbstsüchtig werden. Der ältere Mann, den die Gemeinde dringend nötig hat, ist gesund in der Liebe. Er liebt nicht aus seinen Emotionen, er liebt aus Überzeugung. Er liebt, weil es richtig ist. Er liebt mit seinem Willen, nicht mit seinen Gefühlen. Ein Teil des Älterwerdens ist, wenn nicht alles auf Grundlage der Gefühle zu tun. Zitat Ende. Gesund in der Liebe. Nun, und das Dritte, was genannt wird, gesund in der Geduld. Geduld in Elberfelder mit Ausharren wiedergegeben. Es gibt im Griechischen zwei Worte, die mit Geduld wiedergegeben werden. Und die Unterscheidung ist, dass sich das eine besonders auf Geduld gegenüber Menschen bezieht und das andere speziell auf Geduld in schweren Situationen. Ja, das stille Ertragen von Leiden. Und genau dieses Wort steht hier. Ja, Ertragen von Situationen, von Leiden. Und wieder ist das etwas, was eben die gesunde Lehre lehrt, durch das Vorbild Jesu, durch das Leben für die Ewigkeit, sollen wir befähigt und angetrieben werden, bereit zu sein für den Herrn, Leiden still zu erdulden, wie auch er es getan hat. Und auch hier wieder ein längeres Zitat. Er ist durch alles durch. Er hat den Mut, der das Resultat von all dem ist. Er verliert nicht den Mut wegen Enttäuschung, unerfüllter Wünsche, physischer Schwachheit, wachsender Einsamkeit. Der gottesfürchtige Mann wird geduldig wie Stahl. Sein Körper wird schwächer, sein Geist stärker. Er kann durchhalten bis zum Ende. Das lässt die Herrlichkeit des Evangeliums erstrahlen. Gesund im Ausharren und in der Geduld ist hier die Anforderung. Und diese Dinge können eigentlich als Gesamtheit, es ist wirklich eine Beschreibung des reifen Wesens eines Gläubigen. Das sind allumfassende Dinge. Es beschreibt uns wie, ja, der Glaube, die Regel unserer Beziehung zu Gott, die Liebe auch zu Gott, aber dann eben zum Nächsten und eben die Geduld dann zu den Dingen, die das Leben bringt. Alte Männer sollen eben, ja, reif geworden sein, ist die Aufforderung Gottes. Und in derselben Weise können wir auch mit den Anweisungen an die älteren Frauen fortfahren. Zuerst mal steht, dass die alten Frauen gleicherweise sich so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Das sagt letztlich natürlich aus, dass all das, was wir gerade eben über die älteren Männer gesagt haben, sich ebenso auch bei den älteren Frauen niederschlagen soll. Allerdings, um das einfach, es macht es ein bisschen bildlicher. Hier steht ein Wort, das sonst nirgends vorkommt in der Bibel. Eigentlich heißt hier, dass sich die alten Frauen gleicherweise priesterlich verhalten sollen. Wie ein Priester. Und das erinnert den damaligen Leser an Frauen, die sich im Heidentum, also das gab es einfach, ganz diesem Gotteshaus gewidmet haben. Also die dorthin gezogen sind, dort gelebt haben und ganz sich einem Gott und seinem Gottesdienst verschrieben haben. Und das, was das einfach mit aussagt, ist, ihr geht zwar nicht in den Tempel von Heidengötzen, aber auch euer Leben soll wie das eines Priesters ganz eurem Gott in seinem völligen Umfang Gott geweiht sein. Und eine Beschreibung von so etwas finden wir in 1. Timotheus 5. Dort werden speziell alte Witwen angesprochen. Aber das sind ja auch ältere Frauen, von dem her. 1. Timotheus 5, Vers 5. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Frau, die sich Gott hingegeben hat. Ja. Unten wird beschrieben, auch wiederum, wie sie vorher war. Frau eines Mannes, ein Zeugnis in guten Werken, in Vers 10, Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen. Das war sie früher, aber eben, das zeigt halt auch, dass die Älteren eben, damit auch die gemeint sind, die all das eben nicht mehr tun können, die nicht mehr fähig sind, mit aller Kraft jeglichen Dienst zu tun. Das ist natürlich beim einen früher, beim anderen später. Ich habe gestern von John Wesley gelesen, dass er im Alter von 86 angefangen hat zu bedauern, dass er nur noch fähig war, zweimal am Tag zu predigen und dass er beschämt feststellen musste, dass sich eine Tendenz in ihm entwickelt hatte, bis 5:30 liegen zu bleiben. Also manche Leute sind auch im Alter noch sehr rüstig, aber das trifft ja nicht auf jeden zu. Und somit ist hier das Ideal, das hier genannt wird, eben sich stattdessen nun dem Gebet eben hinzugeben, priesterlich, wie es Heiligen geziemt. Und dann noch zwei extra Anweisungen, zwei Negativanweisungen und dann noch eine positive. Sie sollen nicht verleumderisch sein. Nun, ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, dass das nicht umsonst speziell an Frauen geschrieben wird, weil das einfach irgendwo über das Klischee hinaus ein wenig mehr im Wesen veranlagt ist, auch wenn das natürlich bei jedem Mann genauso Sünde ist und sich auch jeder Mann dazu verleiten lassen kann. Nicht verleumderisch sein, nicht Lästerinnen sein, nicht klatsch- und tratschsüchtig. Das Interessante hier ist, das Wort für Verleumdung oder für Verleumder ist Diabolos, Teufel. Das Wort, das ist dasselbe Wort für Satan. Denn der Satan wird als Verleumder der Brüder bezeichnet. Und das sollen wir nicht tun. Wir sollen nicht sein wie der Teufel, wir sollen sein wie Christus. Ich habe mal ein Zitat gehört, das aussagt, der Teufel ist der Verleumder der Brüder. Lassen wir doch einfach ihm diese schmutzige Aufgabe. Verleumden, tratschen heißt, entweder jemand anderen vor anderen anklagen. Er redet schlecht von anderen und freut sich daran, die schlechten Taten und Gewohnheiten anderer offenbar zu machen. Ob das nun wahr oder falsch, übertrieben oder der Wahrheit entsprechend ist, das ist Verleumdung. Und es zeigt eben, ich freue mich an der Sünde der anderen. Ich freue mich, dass andere etwas verbockt haben. Und das ist durch und durch teuflisch. Wiederum, es geziemt nicht der gesunden Lehre, denn die gesunde Lehre sagt uns, dass Gott unsere Sünden zugedeckt hat, wenn sie vergeben sind, und er nicht mehr daran gedenkt. Und wir freuen uns darüber, dass er an unsere Sünden nicht mehr gedenkt, wenn wir im Glauben sie ihm gebracht haben. Und so sollten auch wir es ihm gleich tun und nicht und die Sünden der anderen zudecken und nicht unnötig offenbar machen. Verleumder und dann auch nicht viel im Weingenuss ergeben. Das war wohl auch einerseits speziell auf Kreta allgemein ein Problem, Alkoholismus. Auf der anderen Seite merken viele Kommentatoren an, dass eben oft speziell ältere Frauen davon betroffen waren. Einerseits, weil sie eben einsam wurden, weil die Kinder eben mittlerweile weg sind. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob das heute immer noch in irgendeiner Form so vorkommt. Ich meine, heutzutage, also mein Opa hatte in seinen späten Jahren jeden Morgen sein ganzes Gläschen voller Tabletten, das er nehmen musste, und da waren Schmerzmittel mit drin, und das gab es damals nicht. Und so wird gesagt, dass eben oft alte Menschen damals aufgrund der Gebrechen des Alters und der betäubenden Wirkung des Alkohols zunehmend versucht waren, eben in großen Mengen Alkohol zu konsumieren, einfach um diese Schmerzen des Alters zu betäuben. Und das können wir natürlich irgendwo nachvollziehen, und man will Erbarmen damit haben, aber er sagt einfach, sie wurden Sklavinnen von Wein, sie wurden letztlich Alkoholiker, und das ist immer falsch. Die negativen Auswirkungen übersteigen in diesem Fall dieses Betäuben der Schmerzen. Und er sagt deshalb, tut es nicht, bleibt bei Verstand, und das gilt ja an jeden Christen. Wir hatten es vorher mit nüchtern und besonnen sein, nicht viel im Weingenuss ergeben deshalb. Und als letztes wird noch eine positive Aufforderung genannt. Sie sollen Lehrerinnen des Guten sein, beziehungsweise in Elberfelder, in Schlachter steht, sondern solche, die das Gute lehren. Sie haben eine Aufgabe, das Gute lehren. Ich hatte das vorher schon angesprochen. Und das ist eben dieses das im Leben gesammelte Wissen an die junge Generation weitergeben. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass das nicht Predigen bedeutet. In 1. Timotheus 2,12 sagt Paulus, dass laut biblischer gottgegebener Rollenverteilung Frauen nicht predigen sollen. Dort steht, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht. Das ist das biblische Bild, das passt nicht in das heutige Gesellschaftsbild, aber ja, die Bibel hat die wahre Autorität weit über die Gesellschaft. Dennoch gilt ihnen diese Aufgabe, die Jüngeren anzuleiten, einfach ein gesundes Leben zu führen, das weiterzugeben, was sie gelernt haben. Und damit ist das ja auch letztlich ein Befehl zur Jüngerschaft. Ein Befehl, dass die älteren, erfahreneren die Jüngeren an die Hand nehmen sollen und sie lehren sollen, dieses Leben zu leben. Einfach, weil sie es schon durchhaben, weil sie Erfahrungen gemacht haben, weil ihr Erfahrungen gemacht habt, die uns sehr viel Leid ersparen können. Martin Luther hat einmal gesagt, Erfahrung ist ein harter Lehrer, aber manche lernen nur durch ihn. Ich hoffe, bei uns ist es nicht so, aber dafür muss uns, es kann uns geholfen werden, indem die Erfahrung anderer uns mitgeteilt wird. Durch Vorbild und Unterweisung soll dieses Wissen weitergegeben werden. Auch sollte aber auch an dieser Stelle angemerkt werden, es ist interessant, Titus wird angewiesen, die alten Männer zu unterweisen und die jungen Männer zu unterweisen und die alten Frauen zu unterweisen, aber die alten Frauen zu unterweisen, dass sie die jungen Frauen unterweisen sollen. Er bekommt nicht die Anweisung, die jungen Frauen zu unterweisen. Und auch das sollte uns in dieser Stelle ja einfach eine Aufgabenverteilung deutlich machen, dass hier auch einfach Diskretion verlangt ist und es nicht angemessen ist, dass ein junger Mann nun Jüngerschaft mit einer jungen Frau betreibt. Sei an dieser Stelle angemerkt. Also, ältere Menschen sollten dahin kommen, Vorbilder zu sein und diese Vorbilder abzugeben. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch mit nochmal die Ermahnung an uns Jüngere, an mich und die anderen abgeben, auch dieses Vorbild zu suchen und darauf zu hören. Und dafür möchte ich 1. Könige 12 aufschlagen, um das Paradebeispiel in der Heiligen Schrift dafür noch anzuführen. 1. Könige 12. Ich lese ab Vers 4, um die ganze Geschichte mit drin zu haben. Es ist der Fall, dass der König Salomo gestorben ist und nun sein Sohn Rehabeam König über Israel werden soll. Aber nun kommt das Volk und beschwert sich oder sagt einfach, scheinbar hat Salomo in seinen letzten Jahren sehr viel, ja, die Bevölkerung bedrückt. Wahrscheinlich durch die, ja, wir lesen im Buch Prediger und auch sonst, wie viele Bauten er einfach hochgezogen hat und all das läuft natürlich auf Kosten der Bevölkerung. Er hat die Bevölkerung gedrückt und nun kommen sie und sprechen in Vers 4, dein Vater hat unser Joch hart gemacht, so mache du nun den harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch, das er uns auferlegt hat, leichter, so wollen wir dir dienen. Er aber sprach zu ihnen, geht hin für 3 Tage, dann kommt wieder zu mir. Und das Volk ging weg. Da hielt der König Rehabeam einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch lebte und sprach, wie ratet ihr, dass wir diesem Volk antworten sollen? Sie sprachen zu ihm, wenn du heute diesem Volk ein Knecht wirst und ihm dienst und auf es hörst und zu ihm gute Worte sprichst, so werden sie deine Knechte sein, dein Leben lang. Der Rat der Älteren. Aber er verwarf den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt Rat mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, die vor ihm standen. Und er sprach zu ihnen, was ratet ihr, dass wir diesem Volk antworten, das zu mir gesagt hat und gesprochen hat, mache das Joch leichter, das dein Vater auf uns gelegt hat. Da redeten die Jungen zu ihm, die mit ihm aufgewachsen waren, und sprachen, dein Volk, das zu dir gesagt hat, dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht, du aber mache es uns leichter, dem sollst du antworten, mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters, und nun, wenn mein Vater ein schweres Joch auf euch gelegt hat, so will ich euer Joch noch schwerer machen. Hat mein Vater euch mit Geißeln gezüchtigt, so will ich euch mit Skorpionen züchtigen. Das ist eben ein typisches Beispiel für unsere jugendliche Übermut und Blödheit. Wir denken, wir sind die Größten, oftmals leider. Als nun Jerobeam samt dem ganzen Volk am dritten Tag zu Rehabeam kam, wie der König gesagt hatte, kommt am dritten Tag zu mir, da gab der König dem Volk eine harte Antwort und verwarf den Rat, den ihnen die Ältesten gegeben hatten. Und er redete mit ihnen nach dem Rat der Jungen und sprach, mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Volk hat euch mit Geißeln gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. So schenkte der König dem Volk kein Gehör, denn es wurde so vom Herrn geführt, damit er sein Wort erfüllt, das der Herr durch Achia von Silo Jerobeam dem Sohn Nebats gegeben hatte. Und das Ende des ganzen Liedes dürfte den meisten bekannt sein. Das Volk ging weg und verwarf ihn als König und Israel wurde geteilt in zwei Staaten, weil er auf diesen dummen Rat der Jungen gehört hat, anstatt auf die Weisheit der Alten zu hören. Dementsprechend steht auch im Propheten Jesaja, dass es ein Gericht über das Volk ist, wenn es von Buben beherrscht wird. Das sei einfach klar so gesagt. Auf der anderen Seite wiederum, was sich daraus ergibt, deshalb ist es auch umso wichtiger, dass die Älteren auch wirklich fähig sind, weise Ratschläge zu geben. Ja. Wenn alte Menschen so sind, wie hier in Titus beschrieben, leisten sie damit einen wichtigen Beitrag zur Gemeinde. Aber auch darauf möchte ich noch meinen Finger zuletzt legen. Wenn alte Menschen so sind, leisten sie auch ein starkes Zeugnis für das Evangelium. Wenn Menschen im Alter besonnen und weise und auch gesund in der Liebe sind, und das enthält ja auch nicht bitter sein, nicht griesgrämig sein, sondern eben liebend, freundlich. Denn wenn man heutzutage, und ich war da in den letzten Jahren sehr häufig darin unterwegs, durch Altenheime spaziert, dann sieht man eben das genaue Gegenteil. Missmut und Zorn und Bitterkeit und Wut und ich will gar nicht darüber richten. Ich habe das gesehen und es ist verständlich, es ist nachvollziehbar. Manche sind vielleicht von ihren Kindern dorthin abgeschoben worden oder haben einfach, ja, es ist einfach viel Leid mit dem Alter verbunden. Und doch ist es traurig und im Gegenteil ein umso schöneres Zeugnis, wenn alte Menschen fröhlich und nüchtern und besonnen und weise sind. Man sieht am Ende des Lebens damit auch den Wert dessen, wofür man gelebt hat. Und ich möchte dazu nochmal zwei Stellen anführen. Einmal aus Prediger 2, denn das Buch Prediger, ich hatte es gesagt, ist von einem alten Mann, dem alten Salomo, geschrieben. Und er hält im Rückschau auf sein Leben. Und in Prediger 2 zieht er Fazit, zieht er Bilanz von dem, wofür er gelebt hat. Und schreibt Prediger 2,11 unter anderem, als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und das waren Bauwerke und Künste und Feiern und alles Große und Schöne und Geld und Wirtschaft und alles, was man haben kann. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Und in Vers 17 schreibt er, da hasste ich das Leben, denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht. Denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Ich hasste auch meine Arbeit, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich sie dem überlassen musste, der nach mir kommt. Und wer weiß, ob der Weise sein wird oder ein Narr. Und doch wird er über all das Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe unter der Sonne. Auch das ist nichtig. Da wandte ich mich ab und überließ mein Herz der Verzweiflung über all die Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn das Vermögen, das einer sich erworben hat mit Weisheit, Verstand und Geschick, das muss er einem anderen als Erbteil abgeben, der sich nicht darum bemüht hat. Auch das ist nichtig und ein großes Übel. Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Trachten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger, sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe, auch das ist nichtig. Und ich denke, es ist nur verständlich, dass so jemand trübsinnig ist. Im Gegensatz schreibt der alte Paulus vor seinem Tod im 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus 1, Vers 12. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß, an wen ich geglaubt habe, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Der eine muss zurückschauen und alles aus der Hand lassen und wird deshalb verzweifelt. Er hat für diese Welt gelebt. Der andere hat für das Zukünftige und für Gott gelebt und kann deshalb voller Freude sagen, wofür ich gearbeitet habe, das besteht in alle Ewigkeit. Das hat Wert auch weiterhin. Und deshalb schäme ich mich nicht und bin nicht bedrückt und kann fröhlich auf mein Leben zurückblicken. Und das liefert eben ein starkes Zeugnis für das Evangelium, wenn Gläubige im Alter auch dementsprechend diese Einstellung dann haben, wenn sie sagen können, ich habe dieses Leben gelebt, ich habe vielleicht eine Zeit lang für diese Welt gelebt und ich habe für Gott gelebt und ich kann aus Erfahrung sagen, nur das Leben für Gott lohnt sich. So wie es Salomo dann im Buch Prediger uns Jungen sagt, so kann das jeder Ältere auch uns mitteilen. Und so kann sich aber auch jeder, noch Jüngere jetzt und Ältere, egal wer, an dieser Stelle fragen, wofür lebe ich? Wofür lebst du? Was wirst du im Alter rückblickend sagen können? Kannst du mit deinen Werten und Überzeugungen dem Alter zuversichtlich begegnen? Und noch darüber hinaus, kannst du dem Tod zuversichtlich begegnen? Ist das, wofür du lebst, gibt es Halt bis dahin oder ist das dann längst alles verflogen, verflüchtigt, weg und du sitzt trübsinnig da und wartest auf ein dir vielleicht ungewisses Ende mit einmal nach dem Tod schlimmem Erwachen? Hingegen schreibt oder sagt Jesus in Johannes 11, Vers 25, Jesus spricht zu ihr, zu Martha, nachdem ihr Bruder gestorben ist, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und darum ist Jesus der Einzige, für den es sich lohnt zu leben, der Einzige, mit dem man wirklich zuversichtlich Tod und Alter begegnen kann. Deshalb steht in 1. Korinther 15, Tod, wo ist nun dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Weil Christus den Tod überwunden hat und uns eine Hoffnung gegeben hat, die weit über alles Leiden und Alter und Tod hinausgeht. Und frage dich, lebst du dafür? Ist das wirklich dein Ziel, dein Inhalt? Hast du diese Hoffnung, diesen Glauben? Ich hoffe es. Prüfe dich. Und zum Schluss. Können wir das ausmachen? Naja, ich bringe es einfach zum Ende. Ich wollte einfach ein Wort nochmal an die Älteren richten. Ihr könnt aus Erfahrung sagen, wofür es sich lohnt zu leben und wie dieses Leben zu leben ist. Lebt es uns vor, sagt es uns und ihr werdet einen großen Beitrag zur Gemeinde Gottes in dieser Welt haben. Amen.